Halleluja. Ich weiß nicht, wie oft ich Keith Moore schon sagen gehört habe. Utterance is greatly affected by the hearers. Also mit anderen Worten, das, was jemand sagen kann, hängt zu großen Teil, hängt stark davon ab, was die Hörer erwarten. Und das ist eine Aussage, die ich uneingeschränkt unterschreiben kann. Und die mir immer wieder einmal einfällt, wenn ich hier zum Beispiel predige, aber auch in der Bibelschule, an anderen Orten. Utterance is greatly affected by the hearers. Und ich glaube, dass das etwas ist, das uns viel zu wenig bewusst ist. Wir denken oder haben oft so diese Haltung, wenn der Prediger hinter die Kanzel tritt, dann soll er jetzt mal seine Show abziehen hier. Dann soll er jetzt mal bringen, was er zu bringen hat. Dann soll er jetzt mal gesalbt sein und das tun, wozu Gott ihn gesetzt hat. Und das ist die eine Seite. Versteht ihr? Und ich sage diese Dinge nicht, um mich irgendwie rauszureden aus meiner Verantwortung, sondern ich sage sie vielmehr, um euch reinzureden in eure Verantwortung. Ich weiß, dass ich meinen Teil beherrsche. Die Frage ist, ob ihr euren Teil auch beherrscht, beziehungsweise beherzigt. Denn wenn das so ist, ja, wie Keith Moore und auch andere sagen, aber er sagt so pointiert wie kaum ein anderer, utterance is greatly affected by the hearers, dann kann der, der spricht, nur so und so viel tun. Und ab dem Zeitpunkt, wo er das getan hat, was er tun kann unter der Salbung, liegt der Rest an den Hörern. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und auch Kenneth Hagin hat viele Male gesagt, und es war bekannt von ihm, dass wenn bestimmte Personen in der Versammlung waren, dass er dann zu ganz anderen Höhen auflaufen konnte, als wenn diese Leute zum Beispiel nicht in der Versammlung waren. Und eine solche Person war Billy Brim. Billy Brim ist eine Prophetin, also Billy ist nicht ein Männername im Englischen nur, sondern auch ein Frauenname. Und Billy Brim, ich kenne sie seit vielen Jahren und sie war eine Zeit lang, war sie die Editorin, die Haupteditorin des Word of Faith Magazines. Das ist diese Zeitschrift, die Rema rausgibt, immer noch. Nicht nur das, sondern sie hat auch zum Teil die Bücher von Kenneth Hagin transkribiert, von Kassette abgeschrieben und so weiter. Und wenn du alte Predigtkassetten hörst von Kenneth Hagin, dann hörst du manchmal Billy Brim in der vordersten Reihe, wie sie ruft, Amen, Amen. Sie hat eine unverwechselbare Art, sich bemerkbar zu machen. Und weil ich sie recht gut kenne, weiß ich, dass sie das nicht tut, um irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sondern weil sie wirklich begeistert ist. Sie ist einfach begeistert. Und die war so, oder ist eine Person, sie lebt noch, Kenneth Hagin lebt nicht mehr, eine Person, von der Hagin und andere sagten, dass sie die Fähigkeit hat, Dinge aus dem Mann Gottes herauszuziehen. In dem Sinne von utterance is greatly affected by the hearers. Also mit anderen Worten, was du hören willst, was du bereit bist zu hören, was du einen Hunger, ein Verlangen hast zu hören, das kann heute Abend geschehen. Aber wenn du sagst, ja, der Pastor Manfred, jetzt kommt er da wieder mit so einer 0815-Botschaft. Ja, ich rede bewusst ein bisschen spaßhaft, menschlich, die er da noch schnell zusammengestiefelt hat. Hä? Dann wird nicht viel rüberkommen. Dann wirst du nicht viel davon haben. Und du wirst vor allem eins nicht bekommen, nämlich die Antworten, die du brauchst für dein Leben. Und ich hatte heute so eine Situation, wo ich zum Herrn sagte, Herr, ich brauche Antworten. Ich brauche Antworten. Und ich bin gerade wieder mal dabei, ein Buch zu übersetzen von Kenneth Hagin. Ich dachte eigentlich, ich hätte das letzte gemacht, aber irgendwie ist es doch anders gekommen. Also bin ich jetzt wieder dran. Und ich dachte jetzt, das ist eine gute Sache, jetzt da einfach 2, 3 Seiten übersetzen. So, vielleicht sind da Antworten drin. Und weißt du was, ich hatte keine 2 Sätze übersetzt. Da kamen die Antworten. Kamen die Antworten genau an der Stelle, wo ich gerade war mit Übersetzen. Weißt du, und du tust gut daran, auch wenn du dir Dinge vorgenommen hast, sie abzugeben oder wenn du denkst, ja, die Zeit ist vorbei, das sollen jetzt mal andere machen. Wenn der Herr sagt, mach's weiter, dann mach's weiter. Egal, wie viele fähige Leute noch da sind, egal, wie sehr du die Sache hier oben hast, verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass ich das Übersetzen von Kenneth Hagin Büchern hier oben habe, Ich hatte es generell ein bisschen hier oben Bücher zu übersetzen. So, dass nach 17. ist es jetzt. Nach 17 Büchern, 16 Büchern, denkst du irgendwann, du hast es gesehen. Was das Übersetzen betrifft, nicht was das Lesen betrifft. Aber preis dem Herrn, wenn der Herr auf diesem Weg Antworten zu mir bringt und mich segnen kann, Halleluja, auch weiterhin, weil ich meine Nase tief in ein Buch gesteckt habe und nicht eher fertig bin damit, als bis ich es übersetzt habe, dann ist das eine gute Sache. Preis dem Herrn. Ich möchte heute Abend zu euch reden über sei ein guter Verwalter. Sei ein guter Verwalter. Das ist ein relativ simples Thema, könnte man sagen, aber ich glaube, dass der Heilige Geist hier einiges für uns reingelegt hat. Ich möchte euch einen Vers vorlesen zur Einstimmung aus 2. Chronik 34, 13b. 2. Chronik 34, 13, zweiter Teil. Und andere von den Leviten waren Schreiber und Verwalter und Torhüter. Man dürfte ein wenig lachen, wenn man das Wort Torhüter hört. Das ist ja ein bisschen doppeldeutig so, oder? Das ist ein Torhüter. Also das ist natürlich kein Fußballtorhüter gemeint hier. Und andere von den Leviten waren Schreiber und Verwalter und Torhüter. Und wir reden heute Abend über Verwalter. Wir reden weder über Schreiber noch über Torhüter, wir reden über Verwalter. Du sagst, aber ich bin doch kein Levit. Was kommst du da mit irgendwelchen Aufgaben auf mich zu, Pastor Manfred, die mir gar nicht zustehen? Doch, du bist ein Levit, nämlich gemäß 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Siehst du, das, was hier ein heiliges Priestertum genannt wird, ist nichts anderes als das, was die Leviten waren im Alten Bund. Es gab nicht ein anderes Priestertum. Das Priestertum wurde im Alten Testament von den Leviten, also vom Stamm Levi, besorgt. Und natürlich gab es Abstufungen im Priestertum, aber es waren ausschließlich die Leviten, die das Priestertum versahen. Und wenn es nun im Neuen Bund heißt, dass wir ein heiliges Priestertum sind, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, dann ist das eine genaue Entsprechung zu dem, was die Leviten unter dem Alten Bund hatten. Und ich bin kein großer Fan davon, wenn wir alttestamentliche Begriffe nehmen und sie in den Neuen Bund übertragen. Ich wundere mich, wenn von Levitencamps und solchen Dingen die Rede ist, denn wir sind keine Leviten, nicht im alttestamentlichen Sinn, sondern wir sind ein heiliges Priestertum. Aber weil wir natürlich, ihr versteht mich schon recht, weil wir in diesem Sinne schon Leviten sind, sind wir auch Schreiber, Verwalter und Torhüter. Also wenn du eine Legitimation brauchst, zum Beispiel dafür, ein Schreiber zu sein vor dem Herrn, manche brauchen das. Du brauchst manchmal eine Legitimation dafür, Dinge zu tun. Weißt du, in einer Zeit, wo viele meinen, sie können alles tun und sich irgendwas raussuchen aus der großen Büchse, was ihnen liegt oder so, brauchst du manchmal eine echte geistliche Legitimation, um das weiter zu tun oder überhaupt zu tun, wozu du tatsächlich berufen bist. Und das ist ein guter Vers, ich muss mir den merken. Habe ich auch noch nie so gesehen. Ja, was denn für Schreiber? Das waren doch Geschichtsschreiber, von denen hier die Rede ist. Ja und? Steht aber nicht da. Wenn ich Fußballtorhüter wäre, ich kann dir sagen, ich würde diesen Vers groß ausdrucken und über mein Bett hängen. Ich bin nicht der Meinung, dass jede Schriftstelle, die du für dich nimmst, absolut und nur und ausschließlich im Kontext zu betrachten ist. Wenn es um Auslegung geht, ja, aber nicht, wenn es um persönliche Verheißung geht. Und wenn du Paulus studierst im Neuen Bund, wie er manche alttestamentlichen Schriftstellen völlig aus dem Zusammenhang löst und sie in den Neuen Bund hineinbringt, dann fragst du dich, ob er diese eiserne Auslegungsregel kannte, die heute von manchen als unverbrüchlich dargelegt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns anschauen heute Abend, was ein Verwalter ist und worüber er gesetzt ist und was einen Verwalter ausmacht. Denn ich glaube, dass uns das hilft, unsere Rolle im Reich Gottes, unsere Rolle in der Gemeinde, überhaupt unsere Rolle im Leben, besser zu verstehen. Hast du dich auch schon gefragt, wofür bin ich eigentlich da? Wofür bin ich eigentlich ins Reich Gottes gekommen? Und manchmal zitieren dann die Leute so diese schöne Stelle aus dem Buch Esther, wo es heißt, for such a time as this, also im Englischen heißt es so, für eine Zeit wie diese bist du ins Königreich gekommen. For such a time as this. Ja, das stimmt. Amen. Für eine Zeit wie diese sind wir ins Reich Gottes gekommen. Aber bitte, um was zu tun? Um was zu sein? Um einfach ein bisschen mitzuschwimmen mit dem Strom? Um ein bisschen die ganze Sache zu genießen oder am Ufer zu stehen, das Ganze mit anzuschauen? Wozu bist du da? Wozu bist du ins Reich Gottes gekommen? Nicht nur für welche Zeit oder für diese Zeit. Du bist da, du bist gekommen, um ein Verwalter zu sein. Verwaltungsaufgaben sind dir anvertraut. Nein, nicht wirklich. Ich fühle mich nicht wie ein Verwalter. Spielt überhaupt keine Rolle, wie du dich fühlst. Weißt du, spielt überhaupt keine Rolle, wie du dich fühlst. Petrus nennt dich ein heiliges Priestertum. Ich weiß nicht, ob du dich gerade so fühlst wie ein heiliges Priestertum. Ich weiß nicht, ob es dir gerade drum ist, geistliche Schlachtopfer darzubringen. Aber Petrus sagt, dass das eine unserer Aufgaben ist. Sagt er, das fühle ich mich so, habe ich mich heute so gefühlt, wie heute Abend geistliche Schlachtopfer darzubringen oder ein heiliges Priestertum zu repräsentieren? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Und so geht es dir vielleicht auch. Und wie gesagt, das ist kein Grund, diese Dinge nicht zu sein. Fühlst du dich heute verheiratet? Ich weiß nicht, wenn du verheiratet bist, wie verheiratet du dich gerade fühlst. Vielleicht, wenn dein Ehepartner neben dir sitzt oder mit dir hier im Raum ist, fühlst du dich vielleicht ein bisschen mehr verheiratet, als wenn dein Ehepartner gerade nicht hier ist. Aber verheiratet zu sein hat nichts mit Gefühlen zu tun. Es ist ganz gut, dass man einen Ehering trägt, oder? Falls man es mal vergessen sollte, dass man verheiratet ist, kann man sich jederzeit daran erinnern, indem man einen kurzen Blick auf seinen Ring wirft. Aber mit Gefühlen hat das Ganze gar nichts zu tun. Mein erster Punkt heute Abend lautet, ein Verwalter ist über andere gesetzt. Ein Verwalter ist über andere gesetzt. Oder du könntest auch sagen, über anderes. Beides ist möglich und oft ist es in Kombination vorhanden. Eine erste Stelle, Matthäus 20, Vers 8. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn. Und als ich diese Vorbereitung machte, habe ich entdeckt, ich war mir nicht so bewusst, dass es zwei Worte gibt im Neuen Testament für Verwalter. Und das Wort, welches hier erscheint, ist Epitropos. Und Epitropos bedeutet auch Vormund. Vormund. Wenn Paulus im Galaterbrief sagt, sie waren unter Vormündern und Verwaltern, dann sagt er dort eigentlich, sie waren unter Epitropos und dann kommt noch das andere Wort für Verwalter. Also eigentlich ist hier in erster Linie von einem Vormund die Rede, aber natürlich im Sinne eines Verwalters hier gebraucht. Denn die Arbeiter hatten nicht einen Vormund, sondern dieser Herr des Weinbergs hatte einen Verwalter, den er aber über diese Arbeiter gesetzt hatte, als wären sie unmündig. Beachte, diese Arbeiter kamen nicht einfach und nahmen sich den Lohn selbst, sondern der Verwalter sollte den Lohn an sie zahlen. Was sagt uns das? Es braucht Verwalter, weil es immer Menschen gibt, es wird immer Menschen geben, solange wir auf dieser Erde leben, wird es immer Menschen geben, die unter Verwaltern sind, die unter deiner Fähigkeit sind und einen Nutzen davon haben, zu verwalten. Wenn du vom Herrn in eine bestimmte Sache eingesetzt bist, diese zu verwalten oder ein Verwalter zu sein für andere Menschen, dann sind diese Leute davon abhängig, dass du an Ort und Stelle bist und deiner Aufgabe nachkommst. Nehmen wir einmal an, diese Verwalter oder dieser Verwalter, das war ja hier nur einer, hätte zum Herrn des Weinbergs gesagt, heute habe ich keine Lust. Ich habe gerade einen Freitag genommen. Sorry, Herr, du musst jetzt deinen Arbeiter den Lohn selber geben. Dann hätten diese Arbeiter an jenem Tag, es handelte sich immer um Tagelöhner, ein großer Teil der damaligen Landbevölkerung arbeitete im Tagelohn, dann hätten diese Arbeiter keinen Lohn bekommen an jenem Tag. Da sehen wir bereits, dass die Verwaltungsarbeit, die Verwaltungsaufgabe und das, worüber jeder von euch gesetzt ist, jeder von uns gesetzt ist, wichtig ist. Andere Menschen hängen davon ab. Siehst du ein schönes Beispiel? Wir mussten ein bestimmtes Papier besorgen für dieses Bankkonto, das ich erwähnt habe, für Pastor Jens, das wir eingerichtet haben. Das hat sich relativ lange hingezogen. Jetzt, als wir zurückkamen aus Dänemark, hatten wir es endlich. Wir brachten es sofort zur Bank und ich sagte zu dem Schalterbeamten, bitte leiten Sie das sofort an Herrn so und so weiter. Aber er musste mir leider mitteilen, dass Herr so und so diese Woche noch im Urlaub ist. Also blieb das Papier noch einmal liegen, bis Herr so und so wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Er war der legitimiert eingesetzte Verwalter über diese Sache. Und solange er nicht da war, ging nichts. Also einfach für den Fall, dass du denkst, ja, verwalten, das kann jeder oder Verwaltung ist nicht so wichtig. Oder als Verwalter kann doch der Herr jeden einsetzen. Wenn der Herr dich über einen bestimmten Bereich als Verwalter gesetzt hat oder über Dinge eingesetzt hat, diese zu verwalten, dann sind andere davon abhängig und solange du diesen Posten besetzt, werden andere in Mitleidenschaft gezogen, wenn du deiner Aufgabe nicht nachkommst, aus was für Gründen auch immer. Weil du sie nicht ernst nimmst oder weil du gerade keine Lust hast oder weil du dich unfähig fühlst. Ich meine, sich unfähig zu fühlen angesichts der Tatsache, dass der Herr uns eingesetzt hat in ein Verwalteramt, ist eigentlich schon eine Anmaßung. Das ist ein Schlag ins Gesicht für den, der uns den Auftrag gegeben hat. Und weißt du, es kann vorkommen, dass wir als menschliche Leiter dich in ein Amt oder in etwas einsetzen, in eine Aufgabe, der du tatsächlich nicht gewachsen bist. Das könnte vorkommen. Amen, weil ich kenne dich nicht durch und durch, ich kenne dich nicht in- und auswendig. Vielleicht gibt es irgendwo einen Teil in dir, so eine Schwachstelle, wo sofort Kräfte anfangen zu wirken bei Drucksituationen und so, sodass du also einer bestimmten Aufgabe nicht gewachsen bist. Aber beim Herrn ist das nicht der Fall. Wenn der Herr dich in eine Sache eingesetzt hat, wenn der Herr dir Dinge zur Verwaltung anvertraut hat, dann kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass du dieser Sache, diesem Umfeld, diesen Leuten auch tatsächlich gewachsen bist. Und wenn du dich trotzdem weigerst und dich rauszureden versuchst, dann ist das, wie gesagt, ein Schlag ins Gesicht für den Herrn. Eigentlich ein grober Ungehorsam. Eine weitere Stelle, die das bestätigt, ist Lukas 12, 42. Lukas 12, 42, der Herr aber sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter? Das Wort hier für Verwalter ist Oikonomos. Oikonomos. Den der Herr über sein Gesinde setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit. Hier siehst du das Prinzip wieder besonders schön, nämlich der Herr will Verwalter einsetzen über sein Gesinde. Nun, mir ist bewusst, niemand möchte gern Gesinde genannt werden. In gewissem Sinn sind wir alle Gesinde. Manche mehr, manche weniger. Manche bringen es nie über das Gesinde hinaus. Gott bewahre, dass das bei dir der Fall ist. Aber wie auch immer, der Herr scheut sich auf jeden Fall nicht, ein solches Wort zu gebrauchen. Weißt du, der Herr gab sich keine Mühe, politisch korrekt zu sein in seinen Aussagen. Oh, preis dem Herrn dafür. Der Herr aber sprach, wer ist nun der treue und kluge Ökonom, Oikonomos? Der Verwalter, du könntest auch sagen mit einem modernen Wort, der Manager. Ein Manager ist nichts anderes als ein Verwalter. Falls du dich je gefragt hast, was dieses moderne, eingedeutschte, englische Wort bedeutet, es bedeutet nichts anderes als ganz simpel und prosaisch einen Verwalter. Klingt nicht so gut, ich weiß. Manager klingt natürlich viel gehobener und anspruchsvoller. Und du ahnst schon, dass ein Manager wahrscheinlich Englisch können muss. Muss er aber gar nicht unbedingt. Ja, und viele Manager können wahrscheinlich auch kein Englisch. Je nachdem, in welcher Branche oder in welcher Firma sie tätig sind. Davon ist es natürlich abhängig. den der Herr über sein Gesinde setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit. Siehst du, der Herr hat das Anliegen, dass egal, ob's Gesinde ist, ja, bis in die letzten Reihen könnte man sagen, sein Volk zu versorgen mit Speise. Und wir haben einen Anteil daran. Ich kann dir nicht genau sagen, in welche Reihe du eingeteilt bist, um das zu tun. Aber der Herr sucht solche. Das siehst du auch an dieser Aussage. Der Herr sucht solche, die er einsetzen kann, um dem Gesinde die zugemessene Speise zu geben. Hier siehst du einen Verwalter, der eingesetzt ist über Menschen, über Personen, zu ihrem Nutzen, zu ihrem Wohl und der eingesetzt ist über Dinge, über Sachen, um diesen Menschen zuteil werden zu lassen. Also eine Verwalteraufgabe ist etwas Ehrenhaftes, etwas Ehrenvolles, etwas Nützliches. Nicht, wir haben ja oft so diese Vorstellung vom bösen Manager. Heutzutage ist das Wort Manager schon fast zu einem Schimpfwort mutiert. Ja, wenn du das Wort Manager hörst, denkst du gleichzeitig wahrscheinlich an Abzocker. Aber wisst ihr, ich persönlich glaube, dass hier der Teufel am Werk war. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass der Teufel ein großes Interesse daran hat, solche ehrenhaften Aufgaben und Berufe wie den des Managers, des Verwalters schlecht zu machen, damit möglichst niemand das mehr tun will in einer angemessenen Form. Oder dass nur noch Leute das tun wollen, denen ihr Ruf sowieso egal ist. Und das ist grundfalsch. Gott selbst ist ein Verwalter. Deswegen ist Verwaltung und Verwalterschaft eine ehrenvolle, ehrenhafte Aufgabe, die du, wenn du sie richtig tust, die einen großen Lohn hat, die einen großen Nutzen hat, die nicht zur Selbstbereicherung gedacht ist, logischerweise. Weißt du, ich bin nicht Verwalter geworden in diesem Sinne, um euch die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit, weil ich mich selber vollfressen will. Das war nicht meine Absicht, meine Intention. Ich meine, ich kann mich gut selber geistlich ernähren, also das kann ich dir sagen. Ich bräuchte, ja, blöd gesagt, ich bräuchte niemanden, der mich geistlich ernährt. Ich kann mich gut durch die Bibel fressen. Ich finde die Sachen, die ich brauche. Natürlich brauche ich trotzdem, genauso wie ihr, das gepredigte Wort Gottes. Amen. Das brauche ich sehr wohl. Aber ich bin nicht Verwalter geworden, habe mich nicht berufen lassen vom Herrn in dieses Amt, nur weil ich viel, viel Zeit brauche, um mich selber zu bereichern im Wort Gottes. Das war nicht meine Absicht, sondern meine Absicht war eigentlich von Anfang an die, beziehungsweise meine Motivation, dass ich sah, es gibt so viele Gläubige, es gibt so viele gläubige Menschen, es gibt so viele Christen, denen nicht die zugemessene Speise zur rechten Zeit gegeben wird. Das ist eine legitime Motivation. Also wenn du das siehst, der Punkt ist ja, dass manche das gar nicht sehen. Manche verstehen ja gar nicht, warum es jetzt noch einen Prediger, noch eine Gemeinde, noch einen Dienst, noch eine Bibelschule oder was auch immer braucht. Noch ein Buch, noch eine Bibelübersetzung. Viele verstehen ja gar nicht, wozu es das braucht. Aber wenn du eine Wahrnehmung hast für bestimmte Nöte im Leib Christi, dann besteht eine gewisse Chance, und die könnte relativ groß sein, dass der Herr dich gebrauchen will, um genau dieser Not zu begegnen. Ich sage nicht, dass es immer so sein muss. Aber wenn du, nehmen wir mal an, du bist ein weißes Blatt Papier und hast noch keine Erfahrung im Dienst und bist noch ganz am Anfang deines Lebens in dieser Hinsicht und deiner Laufbahn. Und es gibt bestimmte Dinge, die fallen dir immer wieder auf. Es gibt bestimmte Dinge, die stören dich. Es gibt bestimmte Dinge, die kannst du einfach nicht ab. Dann glaube ich, dass eine große Chance besteht, dass der Herr genau dich in diesem Bereich gebrauchen will. Das glaube ich sehr wohl. Und so musst du dich nicht schämen, wenn du den Eindruck hast, Da sehe ich einen Mangel, hier sehe ich einen Mangel und große Teile des Leibes Christi werden geistlich nicht richtig ernährt. Das ist nicht arrogant, das ist nicht überheblich, sondern der Herr zeigt dir diese Dinge, vielleicht weil er gerade dich vorbereiten und schließlich gebrauchen will, um dieser Not, diesem Mangel zu begegnen. Aber wie gesagt, der Herr sucht solche, die er einsetzen kann. Der Herr aber sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter? Und hier siehst du zwei Eigenschaften, die ein Verwalter haben muss. Er muss treu sein und er muss klug sein. Und die Reihenfolge ist hier durchaus relevant. Er muss zuerst treu sein und dann klug. Und ich glaube, das gilt auch für weltliche Manager. Ich meine, was vielen so aufstößt, wenn sie an das Managerwesen denken, dann ist es das, dass ein Manager seine halbe Firma in den Ruin treibt und dann noch mit einem goldenen Fallschirm sich irgendwo absetzt, ja. Und das entspricht nicht diesem Kriterium treu. So jemand ist vielleicht klug, im Sinne von Bauernschlau oder im Sinne von Selbstbereicherung, aber er ist nicht treu. Aber jemand, der zuerst treu ist, der sucht zuerst den Nutzen der Firma oder der Organisation oder der Gemeinde oder der Sache, über die er eingesetzt ist. Dem geht es nicht um die Bereicherung, was er daraus ziehen kann. In erster Linie, sondern ihm geht es um das Gelingen, um das Gedeihen dessen, worüber er gesetzt ist. Amen. Und wenn er sich als treu erwiesen hat oder als treu erweist in dieser Sache, dann kommt diese zweite Eigenschaft ins Spiel, nämlich er muss auch klug sein. Und mit klug meine ich jetzt nicht einfach so von Natur aus schlau oder intelligent oder mit einem Intelligenzquotienten von 150 oder 160 begabt, sondern klug im Sinne der Sache. Und klug im Sinne der Sache kannst du auch werden, beziehungsweise musst du werden. Weißt du, als Pastor zum Beispiel wird niemand geboren. Als Hauskreisleiter wird niemand geboren. Überhaupt als Leiter im Reich Gottes wird niemand geboren. Du kannst deine ganze Intelligenz vergessen, wenn es um Leiterschaft und Arbeiten im Reich Gottes geht. Du kannst deine ganze Intelligenz, auf die du dir dein halbes Leben lang etwas eingebildet hast, kannst du vergessen. Und ich sage das ganz bewusst. Weil ich weiß, dass ich mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet war und bin von Natur aus, vom Elternhaus her. Aber ich kann dir eins sagen, im Reich Gottes hat mir das wenig genützt. Manchmal hat es mir sogar geschadet, weil ich dachte, ich könnte bestimmte Dinge tun oder wäre für bestimmte Dinge geeignet aufgrund meiner Intelligenz, nur um dann meinen Kopf, meinen Dickschädel an die Mauer zu knallen. Nur weil du etwas weißt oder verstehst oder dich für klug hältst, heißt das noch lange nicht, dass du berufen bist dafür. Aber du musst klug sein im Sinne der Sache und im Sinne der Anforderung und das kannst du werden, wenn du treu bist. Paulus sagt zu Timotheus, das, was du von mir gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Fähig werden, andere zu lehren, das kannst du werden. Aber Treue ist deine Herzenshaltung. Treue ist deine Herzenshaltung. Und wenn Paulus sagt, die Treue, der Glaube ist nicht jedermanns Sache, dann sagt er eben auch, die Treue ist nicht jedermanns Sache. Weil das Wort Pistis bedeutet ebenso Glaube, wie es Treue bedeutet. Punkt 2, Verwalter zu sein ist dein Vorrecht. Verwalter zu sein ist dein Vorrecht. Epheser 1, Vers 10. Nach meiner eigenen Übersetzung, zur Verwaltung, Oikonomia, der Fülle der Zeitabschnitte, Kairon, Plural von Kairos, hat er, nämlich Gott, alles wieder zu einem Ganzen zusammengefasst in dem Christus. Gott selbst ist ein Verwalter. Er verwaltet die Ewigkeiten. Er verwaltet die Fülle der Zeitabschnitte, die Fülle der Kairosse. Er verwaltet Äonen. Halleluja. Halleluja, wo du und ich ein paar Ordner in den Regalen hin und her schieben. Schiebt Gott Äonen hin und her. Also nein, er schiebt sie nicht hin und her, sondern hier heißt es, dass er die Fülle der Zeitabschnitte, das, was die Zeitabschnitte an Fülle in sich tragen, dass er das zum Ende hin wieder zu einem Ganzen zusammengefasst hat, in dem Christus. Halleluja. Alles in allem, Christus. Am Ende wirst du nur Christus sehen. Also manche fragen sich vielleicht, ihr redet da manchmal von Äonen, Zeitaltern, die da kommen werden. Und ja, Amen, die Bibel redet davon, dass nicht einfach eine Ewigkeit auf uns wartet, unbestimmt, lange, nicht vorstellbar, niemals endend, sondern diese Ewigkeit ist eingeteilt in Äonen. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht viel. Ja. Ich kann mir weder vorstellen, wie lange die Ewigkeit ist, noch was ein Äon ist, bitte. Macht nichts. Gott hat es alles zusammengefasst in Christus. Alles, worum du dich zu kümmern brauchst, ist letztlich Christus. Wenn du in ihm bist, werden die Äonen kommen. Halleluja. Sie werden für dich kommen. Aber wenn du nicht in Christus bist, wirst du einen anderen Äon kennenlernen, nämlich die ewige, die endlose, die äonische Verdammnis. Und mit äonischer Verdammnis meine ich jetzt nicht, dass sie irgendwann endet. Also solche Stellen wie diese wurden von den Alphasöhnern missbraucht. Die Alphasöhner sagen, diese und andere Stellen mit ähnlichem Wortlaut, die zeigen doch, dass Gott letzten Endes alles inklusive dem Teufel und seinen Dämonen und allen Ungläubigen schließlich und endlich wieder in Christus hinein und versöhnt. Nein, das steht nirgends im Neuen Testament. Nirgends steht das. Sondern er nimmt all das, was sich dazu eignet, um es in Christus wieder zu einem Ganzen zu machen. Halleluja. So wie du, wenn du das Spielzimmer deiner Kinder aufräumst, alle Legosteine, die da liegen, wieder in den Kübel hineinpackst, in die Kiste reinpackst, wo sie reingehören. Aber die toten Mäuse, die Käfer, die toten Wespen, die da liegen, packst du nicht mit rein. Und die Keksreste. Und die Socke, die da irgendwo noch dazwischen liegt, packst du nicht mit rein, sondern das, was dazugehört, nämlich die Legosteine. Ich weiß nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Manche wollen besser sein als Gott. Manche Leute wollen tatsächlich besser sein als Gott, versöhnlicher als Gott, liebevoller als Gott. Ich muss dich enttäuschen. Du strampelst dich vergeblich ab. Allversöhnung gibt es nicht in der Bibel. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Ja, wenn es Allversöhnung gäbe, bräuchte es kein Gericht mehr. Denn worüber sollte noch gerichtet werden, wenn am Schluss doch alles versöhnt wird? Ja, es wird dann gerichtet halt, wer die nächsten drei Äonen im Fegefeuer verbringt. Bist du katholisch? Ich dachte, du bist Allversöhner, jetzt bist du katholisch? Nun, das ist eigentlich gar nicht mein Thema, aber siehst du, der Heilige Geist flechtet manchmal Dinge ein, die gerade so von manchen Leuten wieder irgendwie bedacht werden, als Möglichkeit, um sie zu warnen. Weißt du, was auch interessant ist, dass nichts von all diesen Irrlehren, die immer wieder mal kommen, neu ist. Es ist nichts neu. Nichts neu von all dem. Allversöhnung gibt es seit, ich weiß nicht genau wie lang, also es gab es ganz sicher in der Antike schon, dann ist es vielleicht mal eine Zeit lang verschwunden, aber seit 200 Jahren gibt es das sicher wieder. Und dann ist es immer wieder in neuen Formen aufgetaucht, oft verbunden übrigens mit einer übertriebenen Auslegung von Zahlen. Ich habe zu Hause ein Buch über Zahlensymbolik und es ist gut, solange es um die Zahlen geht, aber ich kann dir eins sagen, der Autor ist Allversöhner. Ist das zufällig, dass solche Leute sich oft im Bereich der Symbolik und der Zahlen und der Bilder herumtreiben? Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Aber lassen wir das. Verwalter zu sein ist ein Vorrecht, denn Gott ist dein Verwalter. Titus 1, Vers 7, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend. Die Rede ist hier von Aufsehern, Episkopois. Das sind Pastoren, aber generell gilt, wenn du ein Verwalter bist, wenn du eine Verwalterschaft von Gott empfangen hast, du bist es als Gottes Verwalter. Du bist von Gott gesetzt. Siehst du, wenn wir Menschen einsetzen in der Gemeinde als Leiter, dann muss mir niemand kommen und sagen, ja, die Susan oder die Frenzi oder der Stefan oder der andere Stefan und der David und unsere Leiter, sie sind nur von Menschen eingesetzt. Nein, sondern die Autorität funktioniert so, Gott hat uns gesetzt und uns den Auftrag gegeben, weitere Verwalter einzusetzen. Das haben wir getan, also bist auch du ein Verwalter Gottes. Nicht ein Verwalter für die Dinge, die Pastor Manfred nicht tun will. Oder ein Verwalter für die Bereiche, wo Pastor Manfred einen Prügelknaben braucht. Einen Puffer zwischen der Gemeinde und sich. Weißt du, für manche, leider ist es so, funktioniert das so. Sie schwören dem Pastor, schwören sie ewige Loyalität, aber wenn sie dann mit einem Leiter zu tun haben, den der Pastor eingesetzt hat, dann rebellieren sie. Wie weit ist es her mit dieser Art von Loyalität? Hallo? Pastor, wir stehen hinter dir. Manche Leute stehen so weit hinter dir, du kannst sie nicht mehr sehen. Wie Rodney Howard Brown manchmal gesagt hat. Oder, Pastor, wir stehen hinter dir. Und der Pastor muss sagen, ah, das ist das Stechen, das ich in meinem Rücken spüre schon die ganze Zeit. Wenn du der Leiterschaft gegenüber loyal sein willst, die Gott gesetzt hat, dann musst du auch der Leiterschaft gegenüber loyal sein, die diese Leiterschaft eingesetzt hat. Dann sind das genauso Gottes Verwalter, wie die, die du als direkt von Gott eingesetzt wahrnimmst. Ich meine, wie bringst du dieses Kunststück fertig? Siehst du, dass Gott mich eingesetzt hat? Nein, das glaubst du. Erst einmal glaubst du das. Du siehst vielleicht bestimmte Anzeichen, die das bestätigen, aber gesehen hast du es nicht, dabei warst du nicht. Ich könnte dir alle möglichen Lügen erzählen. Dass ich berufen bin und wusste vom Herrn, ich soll nach Schaffhausen kommen, um eine Gemeinde zu gründen, das könnte ich dir alles erzählen. Ich könnte der größte Hochstapler sein in der Kirchengeschichte Schaffhausens. Du glaubst es. Also dann glaub doch auch, dass die Leute, die wir eingesetzt haben, genauso Verwalter unter Gott sind, wie wir es sind. Was manche Leute an diesem Konzept stört, ist wahrscheinlich, dass sie selber noch nicht Verwalter sind. In diesem Sinne jetzt. Im allgemeinen Sinn ist es jeder, aber im spezifischen Sinn ist es nicht jeder. Aber weißt du was, es sind noch so viele Stellen zu besetzen im Reich Gottes. Das Problem dabei ist nur, du musst den richtigen Weg gehen. Es gibt keine Abkürzung. Du wirst dir deine Sporen abverdienen müssen. Ich finde das so ein schönes Konzept. Sehr unmodern, sehr unpopulär. Die Sporen abverdienen. Ja, jetzt, hä? Das ist ja preußische Militärsprache hier. Sieht er denn nicht, dass ich mich eigne für diese Position? Doch, aber du hast dir deine Sporen noch nicht abverdient. Das heißt, du hast dich noch nicht bewährt. Du hast noch nicht gezeigt, dass du nicht nur geeignet bist für diese Aufgabe, sondern dass du auch fähig bist, mit dem Druck umzugehen, der mit dieser Aufgabe verbunden ist, dass du fähig bist, die Schmach auszuhalten, die dir da teilweise dann entgegenschwappt und so weiter und so fort. Und da musst du deine Sporen abverdienen. Drittens, Verwalter zu sein bedeutet Verantwortung tragen. Lukas 16, die Verse 1 und 2. Er sprach aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Jesus gebraucht hier das Bild eines menschlichen, weltlichen Verwalters, der offensichtlich die Habe seines Herrn veruntreut hatte und der jetzt Rechenschaft ablegen musste. Also mit anderen Worten, wenn du als Verwalter eingesetzt bist, sei es über Menschen, sei es über Dinge, in welcher Stufe auch immer, du wirst Rechenschaft ablegen müssen. Dann ist es, wenn du Verwalter bist, wenn du eine Verwaltung übernommen hast, dann ist es völlig logisch, dass du auch rechenschaftspflichtig bist. Jeder Christ, also überhaupt jeder Mensch, aber ich rede ja jetzt zu Christen, ist rechenschaftspflichtig seinem Herrn und Gott gegenüber. Gewöhn dich an den Gedanken. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter und Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Kein Ding ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben, aber im Griechischen heißt es, dem wir Logos geben müssen. Und Logos ist hier ein anderes Wort für Rechnung oder Rechenschaft. Wir werden ihm Rechenschaft geben. Nun, das sollte uns aufmerken lassen, das sollte uns aufrütteln, das sollte ein Weckruf sein für uns, wenn wir so etwas hören. Nämlich, wir sollten uns sofort anfangen zu fragen, sind wir wach, was unsere Verwaltung angeht? Gibt es Bereiche, die uns eigentlich übertragen sind, wo wir gar keine Verwalterschaft ausüben im Moment? Wo wir passiv sind, wo wir leugnen, überhaupt etwas empfangen zu haben oder etwas zu sein? Wo wir die Arbeit anderen überlassen, wo wir Vogelstrauß spielen, Kopf in den Sand und niemand sieht's und weil ich's nicht sehe, ist es nicht da. Denn du wirst auch für die Dinge Rechenschaft ablegen müssen, die du nie erkannt hast, dass du sie zu verwalten hast. Sorry Leute, das ist die brutale, schonungslose biblische Wahrheit. Und ich sag's euch jetzt, damit ihr mir dann nicht den Vorwurf machen könnt, der Pastor Manfred hat nie darüber gelehrt. Lieber Jesus, wenn du dann vor ihm stehst, der Pastor Manfred, dem ich da in der Gemeinde gedient habe, der hat nie darüber gelehrt, dass ich eines Tages werde Rechenschaft ablegen müssen, wirst du nicht sagen können. Und für alle, die heute Abend nicht hier sind, die haben auch keine Ausrede, die hätten nämlich auch hier sein können. Die wird der Herr dann fragen, ja, warum warst du denn nicht da an jenem Mittwochabend? Oder er wird sie fragen, warum hast du dir nicht die CD geholt von jenem Mittwochabend? Oder warum hast du dir die Predigt nicht im Internet angehört? Nun, ich will euch nicht drohen, bitte, ihr versteht das schon recht. Ja. Eigentlich geht es ja auch darum, euch aufmerksam zu machen auf Bereiche, wo ihr Verwalterschaft ausüben könntet und wo es Spaß machen würde. Wo es euch dienen würde, wo es euch helfen würde, wo ihr endlich im Element wärt, wenn ihr darin eure Verwalterschaft ausüben und beweisen könntet, dass ihr es könnt, dass ihr es wollt und dass ihr darin zunehmen und wachsen wollt. Halleluja! Herr, mehr davon, gib mir noch mehr zu verwalten. Wer über wenigem treu war, wird über vieles gesetzt. Das ist ein Grundprinzip der Verwalterschaft. Ja, Herr, wenn du dann so die oder jene Aufgabe für mich hast, dann werde ich dann schon treu sein. Nein, wirst du nicht. Nein, du wirst nicht treu sein über vielem, wenn du nicht gelernt hast, über wenigem treu zu sein. Bitte vergiss das vollständig. Ich weiß, der Teufel versucht immer wieder einmal, uns das einzureden. Und wir ruhen uns dann darauf aus, so dieses Ruhekissen. Du kennst das, ich kenn's auch. Dass du denkst, ja, so, jetzt kommen mal hier die Peanuts. Die Peanuts, das können die anderen erledigen. Ich komme dann ins Spiel, wenn es spannend wird. Aber wenn du nie gelernt hast, die Peanuts aufzuräumen, dann wirst du nicht zur Stelle sein, wenn es dann die großen Nüsse abzuholen gibt. Erster Korinther 4, Vers 2. Verwalter zu sein bedeutet, Verantwortung zu tragen oder zu übernehmen. 1. Korinther 4, Vers 2. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde, sagt Paulus. Er informiert die Korinther darüber, also falls ihr nicht wisst, was ein Verwalter ist, meine Lieben. Ich kenne diesen Job so, dass man an einem Verwalter sucht, dass er treu ist. Das ist das eine wichtige, große Kriterium, das ein Verwalter erfüllen muss. Und Treue lernst du im Kleinen. Treue beweist du im Kleinen, nicht im Großen. Das Interessante ist ja, wenn du im Kleinen treu sein kannst, dann kannst du es eben auch über Großes. Wenn du die 10 Rappen von deinem Franken als Zehnten gibst, dann bestehen gute Chancen, dass du auch die 10 Franken von deinem 100er als Zehnten gibst. Ergo wirst du auch die 100 Franken von deinem 1000er als Zehnten geben. Aber wenn du schon mit deinem einen Franken nicht treu bist, warum solltest du dann mit dem 1000er treu sein? Du wirst es nicht. Leroy Thompson sagt das immer so schön, wenn er über den 10. redet. Dann sagt er immer so etwas wie, die Prüfung, die Gott uns angedeihen lässt, ob wir bereit sind, den 10er zu geben. Das 10-Cent-Stück. Den 10-Räppler. Das ist die Prüfung, die Gott uns angedeihen lässt. Es geht nicht um den 100er oder den 1000er oder noch größere Summen, die wir als Zehnten geben sollen. Es geht um den 10er. Und wenn du bereit bist, den 10er zu geben und das über eine gewisse Zeit getan hast, dann wirst du auch bereit sein, den 10-Franken-Schein und den 100-Franken-Schein und den 1000-Franken-Schein zu geben. Mehr gibt's ja nicht. Aber, also an Scheinen meine ich jetzt. An Summen sehr wohl. 1. Timotheus 1, 3 und 4. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Oh, Halleluja. Paulus spricht hier von einem Verwalterdienst Gottes, der gefördert werden soll und der im Glauben geschieht, der nichts zu tun hat mit irgendwelchen Geschlechtsregistern, mit Fabeln, mit Mythen, mit irgendwelchen Geschichten, mit irgendwelchen Symbolen, mit irgendwelchen Zahlen oder Zahlenkombinationen oder neuen Begriffen, die du erfunden hast, sondern im Glauben geschieht die Verwalterschaft Gottes. Im Glauben, das heißt, alles, wozu du im Glauben Zugriff haben kannst, darum geht es in der Verwalterschaft Gottes. Paulus ermahnte seinen Schützling Timotheus, er solle in Ephesus bleiben, um einigen Weisung zu erteilen, nichts anderes zu lehren. Nichts anderes als was? Als das, was Paulus gelehrt hatte. Als das Fundament, welches Paulus gelegt hatte. Nichts anderes zu lehren. Aber du konntest zuschauen, nachdem Paulus abgereist war, wie die Gnostiker und die anderen Irrlehrer hochkamen und schnell einmal anderes lehrten. Ja, das, was der Paulus da gebracht hat, ist ja schön und gut, aber reichen tut das nicht. Das reicht uns nicht aus. Das reizt unseren Intellekt zu wenig. Und jetzt sollte Timotheus sie ermahnen, nichts anderes zu lehren. Weil die Verwalterschaft Gottes, die gefördert werden soll, im Glauben geschieht. Du siehst also, auch hier, Verwaltungsdienst, Verwalterschaft bedeutet Verantwortung. Und jetzt möchte ich noch zu dem 4. wichtigen Punkt kommen, nämlich, was kann verwaltet werden, gemäß der Schrift? Was können wir oder müssen wir gemäß der Schrift verwalten? Welche Dinge, welche geistlichen Güter sollen verwaltet werden? Also ich meine, eine Sache ist klar, sie wird zwar hier nicht erwähnt, aber an Beispielen und in Gleichnissen siehst du es sehr wohl, nämlich, was immer verwaltet wurde, ist Geld. Was immer verwaltet wurde, ist Geld und waren Güter. Geld und Güter. Ich meine, daher, und das ist das, was das Bild des Verwalters in der antiken Welt prägt. Der Verwalter war stets jemand, der über einem Gutsbesitzer, unter einem Gutsbesitzer stand und dessen Güter, dessen Herden, dessen Knechte, dessen Gesinde, dessen Gelder verwaltete. Jesus hat mehrmals dieses Bild bemüht, insbesondere auch dann, wenn er von Leuten sprach, die außer Landes reisten und ihren Knechten Talente oder Pfunde übergaben zur Verwaltung und dann erwartete, dass sie mehr daraus machten. Das ist genau dieses Bild. Und sowohl das Talent als auch das Pfund sind eine Geldeinheit, nicht ein Gewicht, und nicht irgendwas, der einen kann Gitarre spielen, der andere besser mit der Flöte. So, nicht solche Talente, sondern Talent war eine Geldeinheit. Also Geld wurde damals verwaltet. Und wenn du so willst, das ist ein wichtiger Prüfstein in der Verwalterschaft Gottes überhaupt, ob du in Sachen Geld treu bist. Wenn du in Sachen Geld nicht treu bist, dann wage ich zu bezweifeln, dass du für irgendeine andere Verwalterschaft im Reich Gottes taugst. Also sollte es unser Bestreben sein, in der Verwalterschaft von Geld uns nicht nur als treu zu erweisen, sondern auch zuzunehmen darin. Ich trachte seit einiger Zeit darin zuzunehmen, dass der Herr mich über größere Summen setzen kann. Und weißt du, ich sehne mich danach, ich träume davon, ich sehe es schon innerlich, wie wir in dieser Gemeinde Dinge verschenken werden, die substanziell sind. Ich weiß nicht, ob du schon Gottesdienste von Rodney Howard Brown gesehen hast, in seiner jetzigen Gemeinde in Tampa, Florida. Da kannst du es durchaus erleben, dass an einem bestimmten Sonntag ein Car-Giveaway-Service stattfindet, wo irgendeiner Familie, die in Not gekommen ist, oder einem Ehepaar, kurzerhand ein Auto geschenkt wird. Halleluja! Und da will ich hinkommen. Aber weißt du, was der Herr mir kürzlich gesagt hat? Wir sind nicht reif dafür. Manche Leute würden schnurstracks aus der Gemeinde laufen, wenn man ihnen ein Auto schenken würde. Weil sie denken würden, wann würde sie kaufen wollen. Wenn ich manchen Leuten eine Rolex, eine Omega oder eine Breitling-Uhr schenken würde, dann würden sie meinen, ich will sie schmieren. Und solange das die Haltung ist, die das Volk Gottes hat gegenüber Gütern, kannst du sie nicht damit segnen. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass wir nicht angefangen haben, die kleinen Dinge zu tun und uns darin zu üben, die Swatches und die M-Watches wegzugeben, bildlich gesprochen. Damit musst du anfangen. Weißt du, ich habe seit ich von Kenneth Copeland diese Uhr geschenkt bekommen habe, ihr wisst das ja, trage sie nicht mehr so oft, aber ich habe sie natürlich noch. Das war im Jahr 2008. Seit dieser Zeit habe ich mindestens 5, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Stand ist, mindestens 5 Uhren verschenkt. Und zwar nicht wahnsinnig teure Uhren, aber es waren immer Uhren, die ich auch selber ganz gerne getragen habe und die so ein bisschen was gekostet haben. Und für die Personen, denen ich sie geschenkt habe, durchaus ein reeller Wert war. Damit musst du anfangen. Wenn du da nicht anfängst, wenn du sagst, ja, Pastor Jens hat inzwischen 16 Rolex verschenkt. Ich verschenke dann auch eine Rolex, wenn ich eine habe. Du wirst nie dahin kommen, dass du auch nur deine Finger auf eine Rolex legst, wenn du nicht anfängst, freigebig zu sein mit dem bisschen, was du hast. Das ist Verwalterschaft, meine Lieben. Und der Herr will, dass wir wachsen in diesen Dingen. Und ich fand das so stark, was Katharina erzählt hat am Sonntag von Pastor Jens mit der Harley Davidson. Weißt du, das war das offizielle Geschenk eigentlich oder das Glaubensziel, für das er glaubte, dass er es sich leisten konnte durch die Geschenke, die ihm gebracht wurden in Geldform. Es war nicht offiziell ausgesprochen, aber als wir Lena fragten, wofür glaubt Jens denn, sagte sie für eine Harley Davidson. Aber gemeint war nicht, dass ihm jemand eine Harley Davidson schenken würde, sondern dass so viel Geld zusammenkommen würde zu seinem 50. Geburtstag, dass er sich eine kaufen konnte. Aber er bekam die Harley Davidson in Natura. Plus all das Geld, was ihm die Leute schenken. Ja, schön für Pastor Jens. Aber ich kann dir eins sagen, Pastor Jens hat viele Autos verschenkt. Pastor Jens hat viele Autos verschenkt und hat viele Rolex-Uhren verschenkt. Und auch sonst noch so einiges wahrscheinlich, von dem ich nichts weiß. Kenneth Copeland fliegt eine Cessna Citation 10. Das ist einer der teuersten Business-Jets, die sich Privatpersonen kaufen können auf diesem Planeten. Damit kannst du von Amerika nach Europa fliegen ohne Zwischenhalt. Wie kommt ein Prediger des Evangeliums dazu, sich ein solches Flugzeug leisten zu können? Möchte der empörte religiöse Sinn fragen. Kann dir genau sagen, wie jemand zu sowas kommt. weil er viele Flugzeuge verschenkt hat. Amen. Das sind keine Märchen. Aber lasst uns noch anschauen, was sonst noch verwaltet werden kann. Nebst Uhren, Autos, Motorrädern und Flugzeugen. 1. Korinther 4, Vers 1. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Halleluja. Natürlich sind wir in erster Linie und vor allem auch Verwalter der geistlichen Dinge, über die wir gesetzt sind, die uns anvertraut sind im Evangelium, die uns gehören in Christus. Und da sind zu nennen die Geheimnisse Gottes. Paulus und seine Begleiter waren Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und so sind du und ich Verwalter der Geheimnisse Gottes, insofern wir eingeweiht sind in diese Geheimnisse. Und du erinnerst dich, was tut der, der in Zungen betet? Er betet Geheimnisse. Halleluja. Wie willst du eingeweiht sein in die Geheimnisse, wenn du sie nicht betest, wenn du sie nicht im Gebet empfangen hast, wenn du nicht im Gebet Einblick gewonnen hast in sie? Paulus war ein Apostel. Ja, Paulus war ein Apostel. Amen. Aber Paulus war auch der, der gesagt hat, ich bete mehr in neuen Zungen als ihr alle. Welche Wirkung könnte das bei ihm gehabt haben? Dass er eingeweiht war in alle möglichen Geheimnisse. Und wenn du sagst, ich möchte mehr eingeweiht sein in die Geheimnisse Gottes, ich möchte aufsteigen in der Hierarchie der Verwalterschaft der Geheimnisse Gottes, dann fang an, im Geist zu beten und fang an, ein treuer Verwalter zu sein und die Geheimnisse zu platzieren, wenn sie gebraucht werden, am Sonntag im Gottesdienst oder am Mittwochabend im Gottesdienst, in Form von Gaben des Geistes, in Form von Worten der Erkenntnis, Worten der Weisheit, Zungenrede mit Auslegung und Weissagung. Denn die Geheimnisse Gottes sind nicht da, um sie in ein Album zu kleben. Wie die Fußballerbildchen bei der Weltmeisterschaft. Vom Briefmarken muss man ja heutzutage gar nicht mehr reden. Aber wissen die Leute ja gar nicht mehr, was das ist. Geheimnisse Gottes. Das ist mir zu irreal. Geheimnisse Gottes sind überhaupt nicht irreal. Geheimnisse Gottes befähigen mich, eine Stunde hier zu stehen und zu reden, ohne dass ich mir irgendwas aufgeschrieben habe, außer ein paar Bibelstellen. Geheimnisse Gottes befähigen mich, auf dem Wasser zu gehen seit Jahr und Tag und im Glauben zu leben. In einer Situation, die manchmal recht windig und recht stürmisch ist und recht unsicher ist, wenn ich nach unten schaue. Wasser eben. Geheimnisse Gottes befähigen mich dazu, für Dinge glauben zu können, für die kein normaler menschlicher Verstand glauben kann, weil er sie gar nicht erfasst. Und wenn er sie erfassen würde, kämen sie ihm total unmöglich vor. Ja, von Geheimnissen Gottes kann ich mir nichts kaufen. Doch, wenn du verstanden hast, dass du die Gnade Gottes kennst, dass er, da er reich war, um deinetwillen arm wurde, damit du durch seine Armut reich würdest. Das ist ein Geheimnis Gottes, dass einer arm wurde, damit du reich werden kannst, dass ein Austausch passiert ist. Aber das ist ja kein Geheimnis, es steht ja in der Schrift, 2. Korinther 8, Vers 9. Es bleibt so lange ein Geheimnis, wie du es nicht anwendest und nicht verstehst. Epheser 3, Vers 2. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Halleluja. Paulus spricht von einer sehr spezifischen Gnade. Siehst du, wenn Paulus den Begriff Gnade verwendet, dann macht er nicht einen Rundumschlag. Übrigens, Brüder, alles Gnade. Und er redet auch nicht von übertriebener Gnade oder von radikaler Gnade oder von irgend so einem Quatsch. Sondern er redet von einer spezifischen Gnade, die ihm gegeben ist, im Hinblick auf euch. Halleluja. Ich habe eine Gnade empfangen, um dieser Gemeinde als Pastor vorstehen zu können, um diese Gemeinde verwalten zu können, um die Geheimnisse verwalten zu können, die ich im Moment habe. Und so ist es auch bei dir. Es ist dir eine Gnade gegeben, der Verwalterschaft. Es ist dir eine Gnade gegeben im Hinblick auf deinen Nächsten, im Hinblick auf deine Familie, im Hinblick auf deinen Ehepartner, im Hinblick auf deine Gemeinde, im Hinblick auf deinen Arbeitsplatz ist dir eine Gnade gegeben, eine Befähigung, eine Gunst, das Ganze handeln zu können, ohne dabei unterzugehen. Nicht groß und global und überhaupt und Gott hat mir schon vergeben, bevor ich gesündigt habe. Warum sollte Gott dir vergeben haben, bevor du gesündigt hast? Ein komisches Konzept, oder? Gott muss dir nicht vergeben, wenn du nicht gesündigt hast. Ja, aber sind denn nicht alle Sünden unter dem Blut Jesu Christi? Ja, aber du musst sie erst mal begangen haben, damit sie vom Blut Jesu bedeckt werden können. Nun, du musst sie nicht begehen. Lass sie bleiben. Die Gnade befähigt dich, sie nicht zu tun. Das ist die gute Botschaft. Halleluja. 1. Petrus 4, Vers 10. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Gnade. 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wie jeder eine Gnadengabe, sprich ein Charisma, empfangen hat. Was sind Gnadengaben? Gnadengaben sind die neuen Geistesgaben. Die werden als Charisma bezeichnet von Paulus in 1. Korinther 12. Aber ich glaube, dass das Wort Charisma noch darüber hinausgeht. Es umfasst nicht nur die Gaben des Geistes, sondern es geht noch weiter. Dein Charisma, deine Gnadengabe, das wird das sein und kann das sein, was du klar und deutlich wahrnimmst in deinem Leben, als von Gott dir gegeben, mit dem du ausgestattet bist. Das, was du kannst, das, was du bist. Aber natürlich auch, wie gesagt, darüber hinaus, im Übernatürlichen. Vielleicht hast du schon gemerkt, dass es dir leicht fällt, im Geist zu fließen. Manchen Leuten fällt es leicht, im Geist zu fließen. Das ist eine übernatürliche Begabung. Manchen Leuten fällt es leicht, Lobpreis zu leiten. Das ist eine übernatürliche Begabung, ein Charisma. Ich empfinde zum Beispiel, Sarah, dass du ein Charisma hast, Lobpreis zu leiten. Es scheint dir leicht zu fallen. Zumindest sieht es so aus von außen. Und obwohl du eine Newcomerin bist, machst du es souverän. Halleluja. Und das ist Zeichen, Anzeichen für eine Gnadengabe, für ein Charisma. Diene darin. Nebst den anderen Dingen, die du noch tust. Manche haben eine Gnadengabe des Gebens. Freigebigkeit kann eine Gnadengabe sein. Ich kenne Leute, denen macht es absolut nichts aus, mal eben schnell, was weiß ich, wegzugeben. Oder Unsummen zu verschenken. Macht ihnen absolut nichts aus. Sie haben eine Gnadengabe darin. Ja, die habe ich nicht. Dann übe dich. Also es gibt immer Hoffnung, auch wenn du keine Gnadengabe hast in einer Sache. Übung macht trotzdem den Meister. Halleluja. Manche Dinge fallen uns zu, andere müssen wir lernen. Das war schon in der Schule so. Und die sich auf den Disziplinen ausruhen, die sie sowieso können, das sind dann am Schluss die schlechten Schüler. Glaub's mir, ich weiß, wovon ich rede. Als guter Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Nun, eine Sache, die hier noch enthalten ist, ist die Verpflichtung. Wenn du Verwalter bist der verschiedenartigen Gnade Gottes, alles, was jemandem zur Verwaltung übergeben ist, muss von ihm auch wieder gefordert werden können, muss bei ihm zur Verfügung stehen. Weißt du, wenn ich zur Bank gehe, und der Schalterbeamtin sagt, ich möchte gern von diesem Konto, möchte ich gern 1.000 Franken abheben. Und sie zickt rum und tut blöd und will mir weismachen, dass diese Karte nicht von ihrer Bank ist oder was auch immer. Dann werde ich Beschwerde einreichen. Und in der Gemeinde sind wir so, ja, weißt du, heute Abend, ich habe so einen strengen Tag gehabt, heute Abend kann ich nicht in der Geistesgabe wirken. Wenn du welche hast, dann bist du verpflichtet, darin zu wirken. Sei ein guter Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn die Dinge bei dir sind, sind sie nicht bei mir. Weißt du, ihr habt Begabungen, die ich nicht habe. Jeder von euch hat Begabungen, die ich nicht habe. Manche von euch sind in Gnadengaben eingesetzt, im Sinne von Geistesgaben, die mir nicht zur Verfügung stehen, die ich aber brauche. Also muss ich sie von euch einfordern können. Wenn ihr gute Verwalter sein wollt, dann macht mal her damit. Du denkst, das klingt so salopp, das klingt so mechanisch. Ja, genau so ist es gemeint. Wir müssen lernen, diese Dinge zu tun. Das, was ich am Anfang sagte in Englisch, und ich glaube wirklich, dass das vom Geist Gottes inspiriert war. You have to work the gifts of the Spirit. Natürlich sind sie so, wie der Geist will, aber der Geist will ja. Das heißt nicht, dass du dir irgendwas aussuchst und sagst so, ich möchte heute Abend mal die Heerscharen, die himmlischen sehen. Im Sinne der Gabe der Geisterunterscheidung möchte ich heute Abend mal so eine richtige Schau haben, so eine richtige Gesamtschau der himmlischen Heerscharen, die heute Abend hier versammelt sind. Herr, zeig mir doch mal, gib mir doch mal so einen Einblick, ich möchte mal ein paar Engel sehen. Das kannst du nicht tun. Aber du kannst dich im Geist bewegen, kannst dich so ein bisschen locker machen im Geist, kannst so agil sein und offen sein für das Reden des Geistes und mitmachen im Lobpreis und schön die Hände heben und ein bisschen mittanzen. Und dann offen sein und den Impuls empfangen, wenn der Herr sagt, so, und jetzt gehst du nach vorne und gibst eine Sprachenrede. Oder so, jetzt kommst du nach vorne und gibst die Auslegung für das, was Pastor Manfred da schon die ganze Zeit herbrummelt, ohne die Auslegung zu geben. Ich möchte mal den Tag erleben, wo ich hier vorne versonnen in neuen Zungen bete, in Erwartung dessen, was dann kommt. Und jemand kommt nach vorne und sagt, ich möchte jetzt auslegig gehen. Das möchte ich erleben, Leute. Das meine ich mit, you have to work the gifts of the Spirit. Also wenn wir in der Turnhalle sind und alle Geräte sind ausgepackt, die Matten liegen da, die Böcke stehen da, die Pferde und die Seile sind runtergelassen. Alles ist da. Und heute ist freies Turnen. Jeder kann machen, was er will. Im Rahmen der Turnhalle und der Gerätschaften, die da sind. Die einen tanzen, turnen am Reck, die anderen am Pferd. Die dritten machen Purzelbäume über die Matten und so weiter und so fort. Aber es gibt immer auch ein paar, weißt du, die dann rumstehen, die sich lässig an die Sprossenwand stellen und sagen, mir hat nie mal eine Aufgabe gegeben. Ich weiß nicht, was ich hier soll. Ab in die Umkleidekabine. Kolosser 1,25. Ihr, und gemeint ist die Gemeinde, ihr, der Gemeindediener, bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Oh, Halleluja. Meinte Paulus, dass er die Bibel fertig schreiben würde? Nein, das Wort Gottes zu vollenden meint das Wort Gottes zum Abschluss bringen im Sinne von voll und ganz erfüllen. Das Wort Gottes wird erfüllt, wenn du und ich gute Verwalter sind, der mannigfaltigen Gnade Gottes, in der wir stehen. Halleluja. Wo? In der Gemeinde. In der Gemeinde sind wir Verwalter. Ihr, der Gemeindediener, bin ich geworden, sagt Paulus, nach oder gemäß der Verwaltung Gottes. Wo? In der Gemeinde. Verwalterschaft im geistlichen Sinn gilt insbesondere der Gemeinde. Die Gemeinde ist das Haus, das der Oikos, in dem du ein Oikonomos bist. Das Wort Oikonomos bedeutet nichts anderes als Haus, Verwaltung. Das Wort Oikos, Haus. Die Gemeinde ist dieses Haus. Nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Trachte danach, Halleluja, möglichst viel von dem, was du verstanden und erkannt hast im Wort Gottes, zu vollenden. Das heißt, umzusetzen, es an anderen manifestiert zu sehen. Ich will an anderen Heilung manifestiert sehen, weil ich Heilung erkannt habe im Wort. Ich will an anderen Wohlstand manifestiert sehen, weil ich Wohlstand erkannt habe im Wort. Ich will an anderen Freiheit, vollständige Freiheit in Christus sehen, weil ich vollständige Freiheit erkannt habe. Ich will bei anderen Herrschaft im Leben sehen, weil ich Herrschaft im Leben erkannt habe im Wort Gottes als eine biblische Verheißung. Halleluja und so weiter und so fort. Der Stefan will Errettung sehen an möglichst vielen Menschen, damit sie in die Gemeinde kommen und von Gott eingebaut werden können als lebendige Steine. Damit sie selbst wiederum auch ein heiliges Priestertum werden können, von denen manche Schreiber, andere Verwalter und wieder andere Torhüter sind. Amen. Preist im Herrn.